IMC Science Dialogue, der Podcast der IMC FH Krems.
Hallo und herzlich willkommen bei IMC Science Dialogue, dem Podcast der IMC FH Krems. Mein Name ist Christina Paul und ich darf für IMC Science Dialogue Forscherinnen und Forscher der IMC FH Krems und ihre vielfältigen Projekte vorstellen. In der heutigen Sendung dreht sich alles um das Thema Innovation und Innovationsmanagement und freue mich sehr, dazu meinen heutigen Gast und Experten zu diesem Themengebiet begrüßen zu dürfen, nämlich Reinhard Altenburger, Lektor sowie Forscher im Department Business. Hallo und herzlich willkommen bei IMC Science Dialog.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch heute.
Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie sind unter anderem Experte in den Bereichen Innovationsmanagement, nachhaltiges Management, CSR sowie strategisches Management in der KMU-Forschung. Das führt mich auch gleich zu meiner ersten Frage, nämlich was genau versteht man unter Innovation und Innovationsmanagement?
Also bei Innovation geht es immer um Neuerungen. Und der große Unterschied zu Erfindungen ist, dass es immer etwas geben muss, das neu gemacht wird und in den Markt gebracht wird. Und eine Innovation muss keine Erfindung sein. Eine Innovation muss nur neu für die Zielgruppe sein oder für das Unternehmen. Und da gibt es ja auch verschiedenste Formen von Innovationen. Es gibt die klassische Produktinnovation, aber auch Dienstleistungsinnovationen und Prozessinnovationen. Und was in den letzten Jahren sehr spannend geworden ist, wenn Unternehmen auch dann letztendlich ihr gesamtes Geschäftsmodell erneuern. Innovationsmanagement ist ein systematischer Prozess, wie es zu Innovationen kommt. Der hat verschiedene Phasen. Beginnt meistens damit, dass man nach Neuem sucht, das heißt das Suchfeld einmal auch abzugrenzen, dass man neue Ideen entwickelt, Ideen bewertet, Prototypen baut und dann auch diese in den Markt bringt.
Was beinhaltet nachhaltiges Management von CSR und strategisches Management in der KMU-Forschung?
Bei nachhaltigem Management geht es darum, auch sich damit auseinanderzusetzen, welche ökologischen Aspekte bzw. welche sozialen, gesellschaftlichen Aspekte im Management berücksichtigt werden sollten, zusätzlich zu den wirtschaftlichen, finanziellen Zielen. Das heißt, es geht immer wieder um diese Balance zwischen ökonomischen Zielen, gesellschaftlichen Zielen und ökologischen Zielen auf der anderen Seite.
Und wie lange beschäftigen Sie sich jetzt schon mit diesen Tätigkeitsfeldern?
Seit rund 10 Jahren hier an der Hochschule, mit mehreren Aspekten davon, allerdings auch schon früher in meiner Berufstätigkeit.
Und wie sind Sie dann Experte in diesem Bereich geworden? Wie sind Sie überhaupt auf dieses Themenfeld gekommen?
Denn durch die Verbindung von Innovationsmanagement, ein Thema, mit dem ich schon seit fast 30 Jahren beschäftige, und auch dann das zusätzliche Aufnehmen des Themas Nachhaltigkeit bzw. CSR. Diese Verbindung habe ich ja sehr spannend gefunden und habe auch vor ca. 10 Jahren gesehen, dass sich noch sehr wenige Menschen damit beschäftigen und es auch in den Unternehmen wenig Verbindungen gibt. Und da ist die Idee entstanden, daraus wirklich auch ein Forschungsthema zu machen.
Und haben Sie beobachten können, wie sich das Innovationsmanagement in den letzten 10 Jahren verändert hat? Oder hat sich geändert?
Innovationsmanagement hat sich in den letzten Jahren verändert. Es sind neue Methoden dazugekommen. Wie beispielsweise, dass man Design Thinking verwendet im Innovationsmanagement oder auch die agilen Methoden, die ja heute ein sehr starker Trend sind, auch wo es darum geht, schneller zu Innovationen zu kommen, beziehungsweise auch dann die Öffnung der Innovationsprozesse. Das ist ja etwas für viele Unternehmen Neues von der Kultur her, aber da sind viele Unternehmen mittlerweile sehr professionell, wenn sie den Innovationsprozess öffnen, dass sie dadurch die Chance haben, zu besseren Ideen zu kommen und vor allem auch dann gleich mögliche Risiken im Innovationsprozess schon in der ersten Phase zu entdecken.
Kommen wir jetzt zu Ihren Forschungsprojekten. Also ein großes Hauptprojekt von Ihnen war ja das Forschungsprojekt CSR und Innovationsmanagement. Was war da jetzt genau das Erkenntnisinteresse und was ging es da in diesem Projekt?
CSR und Innovationsmanagement war ein Projekt, das über 5 Jahre gelaufen ist, hat auch den Fokus gehabt, sich mit mittelständischen Unternehmen und Familienunternehmen auseinanderzusetzen. Und der Fokus war, wie man beides zusammenbringt. Das heißt, auf der einen Seite die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung und auf der anderen Seite, was bedeutet das an konkreten Innovationen? Dieses 5-jährige Projekt hat sich in mehrere Phasen untergliedert, wo wir damit begonnen haben, uns einmal 10 gut prägtes Unternehmen in Österreich einmal anzusehen, zu sehen, wie wird das Thema dort zusammengebracht, in den verschiedensten Branchen, daraus zu lernen. Und in der zweiten Phase haben wir dann konkrete Unternehmen auch dann begleitet bei diesem Prozess. Beide Bereiche, die in Unternehmen sehr stark oft getrennt sind, zusammenzubringen und sie dabei methodisch auch zu begleiten, wie nachhaltige Innovationen entstehen können.
Wie kann CSA als Strategie und Managementansatz für Unternehmen unterstützen und Innovationschancen nutzen?
Ja, die wichtigste Unterstützung ist sicherlich, dass es um das Wahrnehmen von gesellschaftlichen Herausforderungen geht. Das heißt, man schaut sehr stark nach außen hin, was hier passiert. Ein Kollege von der Hochschule St. Gallen hat es sehr eindrucksvoll beschrieben, indem er seine Denkhaltung verändert. Nicht nur, was man als Unternehmen wirklich am besten kann, sondern letztendlich, welche Lösungen werden in der Gesellschaft benötigt. Und dadurch letztendlich auch stärker nach außen hinzuschauen und dadurch auch seine Innovationsaktivitäten zu verändern.
Ich habe auf der Website, wo das Forschungsprojekt beschrieben ist, gelesen, dass CSA selten bzw. eingeschränkt mit Innovationsmanagement in Verbindung gebracht wird. Warum ist das eigentlich so?
Ja, weil die meisten Unternehmen noch beide Bereiche sehr stark getrennt sehen und in vielen Ausbildungen ebenfalls es komplett getrennt wird. Das heißt, Nachhaltigkeit und CSA-Experten werden oft ausgebildet und sie optimieren ihren Bereich. Innovationsmanager sind in ihrem Bereich sehr stark und professionell unterwegs. Aber das Zusammenbringen dieser beiden Welten, das war ja auch das Neue. Und das haben wir auch gesehen, dass es in den Unternehmen nur eher selten gelebt wird. Mhm. Und auch von der Forschung her bis jetzt weniger beachtet worden ist. Natürlich, mittlerweile gibt es schon mehr Forschungsarbeiten.
Was für Vorteile hätte es, wenn man das öfters zusammenbringen würde oder in Verbindung bringen würde?
Ja, vor allem, dass die Innovationen, die entstehen, viel näher an den Herausforderungen der Gesellschaft sind. Dass man damit auch echte Probleme löst. Dass man auch neue Impulse bekommt aus der Gesellschaft für seine Innovationstätigkeiten. Dass man sein Innovationsverständnis auch verändert. Dass es nicht nur um Produkte geht, sondern auch wie Prozesse verändert werden können. Dass es große Chancen gibt, hier nicht nur wirtschaftliche Ziele umzusetzen, sondern auch zum Beispiel Risiken zu minimieren, aber auch neue Märkte zu entdecken. Mhm. Und ja, vor allem eigentlich, wo es auch sehr stark geht, letztendlich vielleicht auch den Managementansatz des Unternehmens zu verändern. Das heißt, wenn man sich sehr stark mit CSA und Nachhaltigkeit auseinandersetzt, merken manche Unternehmen natürlich, dass ihre Anreizsysteme, ihre Managementsysteme auch einer Innovation bedürfen.
Und was für Tools und Instrumente werden eigentlich jetzt für diese Messungen benutzt?
Ja, weniger für die Messung, eher für die Steuerung dieses Prozesses, dass hier die bestehenden Tools hinterfragt werden sollten, wie weit die letztendlich CSA bzw. Nachhaltigkeit berücksichtigen. Also was wir auch vorschlagen, es geht weniger darum, jetzt sehr, sehr viele neue Tools zu entwickeln, sondern die bestehenden Tools im Innovationsprozess anzupassen und die Aspekte Nachhaltigkeit und CSA aufzunehmen. Vom Beginn auch, wo Unternehmen neue Ideen suchen, wer eingebunden wird in die Ideenfindung, wie Ideen bewertet werden und letztendlich, wie dann die Produkte in den Markt eingeführt werden. Also wenn dort überall Nachhaltigkeit berücksichtigt wird, dann braucht man im Grunde genommen keine neuen Tools entwickeln, sondern wirklich nur die bestehenden optimieren und anzupassen an das Thema Nachhaltigkeit.
Durch dieses Forschungsprojekt hat sich ein kleineres Forschungsprojekt ergeben, nämlich die nachhaltige Innovation von der Hotellerie. Was ist da genau erforscht worden? Worauf wurde da das Erkenntnisinteresse gelegt?
Ja, dabei ist es darum gegangen, was nachhaltige Innovationen in einem der doch für Österreich sehr, sehr wichtigen Branche bedeuten. Und vor allem, was auch professionelle Nachhaltigkeit in der Hotellerie bedeutet. Dass man wegkommt eher von dem sogenannten Greenwashing oder auch dann nur, dass man die Handtücher weniger wechseln soll, sondern wirklich, dass es mehr Potenzial gibt, wenn man sich mit Nachhaltigkeit intensiver beschäftigt. Und wir haben dabei Vorreiterunternehmen ausgewählt und Lösungsansätze aufgezeigt, die wir getrennt haben in Chancen, die es für die Stadthotellerie gibt und Möglichkeiten, die es gibt für Hotels, die sehr stark im ländlichen Bereich positioniert sind.
Und wie kann Nachhaltigkeit als Innovationschance wahrgenommen werden und wie kann man so einen Wettbewerbsvorteil erzielen?
Ja, auf der einen Seite, dass man sich einmal beginnt, systematisch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Der nächste Schritt, dass man auch seine Mitarbeiter entsprechend damit einbindet und dann auch mit den Gästen in einen entsprechenden Dialog geht, damit die Gäste auch spüren, Nachhaltigkeit ist etwas Wertvolles für sie. Und viele Hotels, haben wir gesagt, viele Anregungen sind ja auch dann von den Gästen gekommen. Und wenn es jetzt darum geht, Nachhaltigkeit systematisch umzusetzen, merkt man letztendlich, man kommt mit neuen Kunden in Kontakt, aber auch mit neuen Geschäftspartnern. Das heißt, von wem bezieht man die Produkte? Woher kommt die Energie? Welche Transportleistungen werden angeboten? Und so neue Partnerschaften, die hier entstehen und dadurch entsteht viel Neues und letztendlich wird das Thema Nachhaltigkeit dann in Hotels dadurch ganzheitlich auch umgesetzt.
Unter welchen Aspekten nachhaltige Innovationen in der Ferien- und Stadthotellerie umgesetzt werden können, geben in der Studie für Best-Practice-Beispiele. Können Sie diese Best-Practice-Beispiele vielleicht kurz erklären?
In der Stadthotellerie haben wir auf jeden Fall das Boutique-Hotel Stadthalle identifiziert, weil es ein Hotel ist, ein mittelständisch geführtes Hotel, das wirklich konsequent das Thema Nachhaltigkeit umsetzt. Von der Energieerzeugung, der Art der Möbel, die dort hingebracht werden oder im Hotel eigentlich verfügbar sind, bis hin dann, welche Lebensmittel verwendet werden, wie mit den Mitarbeitern umgegangen wird, welche Geschäftspartner hier einbezogen werden. Das heißt, letztendlich entsteht ein ganzes Netzwerk in diesen Unternehmen. Und im Bereich auch der ländlichen Hotellerie haben wir unser zum Beispiel Steinschallerhof auch dann in Billachtal in Niederösterreich, aber auch dann Vita Pannonia auch im Burgenland angesehen. Zwei Hotels, die sehr stark auch diesen ganzheitlichen Ansatz umsetzen und auch diesen laufend weiterentwickeln. Weil Nachhaltigkeit ist ja nicht mit einem einmaligen Projekt abgeschlossen. Da geht es darum, wirklich dieses Thema konsequent von Jahr zu Jahr weiterzuentwickeln.
Und was jetzt für spezielle Erkenntnisinteresse wurde jetzt aus diesem Projekt herausgezogen?
Auf der einen Seite dieses professionelle Verständnis für das Thema nachhaltiger Innovationen und stark auch die Chancen aufzuzeigen, die damit verbunden sind. Weil damit gibt es ja auch eine große Chance zur Differenzierung im Markt und bewusst auch dieses Thema zu kommunizieren und natürlich auch dieses Thema auch systematisch zu bearbeiten. Das heißt, sich auch strategisch damit auseinanderzusetzen, wo will ich hin im Bereich der Nachhaltigkeit und welche Schritte habe ich dort beispielsweise in den nächsten 5 oder 10 Jahren zu setzen.
Manche Unternehmen könnten jetzt das als Risiko anstatt als Chance sehen. Warum ist das so? Also wo sind da die Ängste, dass man das vielleicht als Risiko sehen könnte, anstatt als Chance?
Ja, und natürlich, wir nehmen auch die Ängste wahr, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht. Bei vielen wird vor allem der Kostenaspekt angeführt. Die sehen natürlich primär die Kosten und am Anfang stehen oft einmal Kosten. Also wenn ich jetzt eine Photovoltaikanlage installiere oder auch dann die Möbel einen sehr starken nachhaltigen Aspekt entsprechen, dann habe ich einmal höhere Kosten im Normalfall zu Beginn. Aber es geht auch darum letztendlich, wie man sich langfristig positioniert. Und das wird oft übersehen, dass man sich oft von einem sehr stark kurzfristigen Druck dann beeindrucken lässt und weniger diese Geschäftschancen sieht, die hier langfristig dahinter stecken.
Was für Managementansätze können hier jetzt dann angewendet werden?
Ja, der wichtigste Treiber ist im Grunde genommen das Management dahinter. Das heißt, wenn das Management sagt, ja, wir gehen in diese Richtung, dann sollte das Thema Nachhaltigkeit auch wirklich konsequent umgesetzt werden. Die entsprechenden Mitarbeiter ausgewählt werden, beziehungsweise auch bestehende Mitarbeiter weitergebildet werden in dem Bereich und auch eine Kultur im Unternehmen sein, wo es darum geht, offen zu sein. Offen zu sein, wo es um neue Impulse geht, aufzunehmen, was bringen die Mitarbeiter für neue Ideen. Und für viele Aspekte der Nachhaltigkeit sind ja oft die Mitarbeiter die Experten und nicht nur das Management.
Und was für innovative Technologien sind da jetzt besonders von Vorteil oder können angewendet werden?
Ja, von der technologischen Seite sind es natürlich auch im Bereich Energiegewinnung, auch dann hier sich damit auseinanderzusetzen, wie kann ich wirklich auf nachhaltige Energiegewinnung als Hotel umsteigen, bis hin auch letztendlich, über welche Formen der Mobilität verfügt das Hotel oder werden hier angeboten. Und da geht es sehr stark auch oft um das Thema Bewusstseinsbildung bei den Gästen. Einfach sie einmal ausprobieren zu lassen, ihnen einmal das Gespür zu geben, auch dann, was Nachhaltigkeit wirklich bedeutet. Weil das ist ja immer die große strategische Herausforderung, nicht über Nachhaltigkeit zu sprechen, sondern den Menschen wirklich das spüren zu lassen, was bedeutet Nachhaltigkeit, dass sie es erleben können. Und vielleicht einmal die Woche Urlaub, dass man dann mit Nachhaltigkeit stärker in Verbindung kommt und einmal sieht, was hier alles in der Praxis dahinter steckt.
Ein weiteres Forschungsprojekt war, wo es um Innovationen in Familienbetrieben geht. Was war da jetzt genau die genaue Fragestellung oder wo war da jetzt der Unterschied jetzt zum Beispiel zur Hotellerie?
Also nicht unbedingt der Unterschied war das Spannende, sondern bei Innovationen in Familienunternehmen ist es sehr stark darum gegangen, was machen familiengeführte Unternehmen anders als jetzt klassische und nicht familiengeführte Unternehmen. Das ist auf der einen Seite ein Forschungsthema, das in den letzten Jahren verstärkt aufgekommen ist und das wir auch gesehen haben, es gibt sehr große Unterschiede, insbesondere durch die Unternehmerfamilie, wo natürlich oft langfristige Ziele verfolgt werden, die sich sehr stark unterscheiden gegenüber jemand, der vielleicht für 5 Jahre einen Geschäftsführervertrag hat. Und da sieht man aber wieder die Schnittmenge zur Hotellerie, weil viele Hotels sind ja familiengeführte Hotels und es gibt natürlich sehr, sehr viele gut prägtes Beispiel natürlich auch in der Hotellerie, die familiengeführt sind, die seit 5 bis 10 Generationen schon existieren und sehr erfolgreich existieren.
Wie können jetzt Familienbetriebe ihre Innovationsfähigkeiten am besten nutzen?
Ja, ein Faktor ist natürlich, in welcher Generation das Familienunternehmen ist. Manches Mal sieht man auch, dass gerade die erste Generation unglaublich innovativ ist. Da ist ja meistens die Gründung dann und so, dass sehr viel Neues eingebracht wird. Und manches Mal dann in Folgegenerationen nicht diese hohe Innovationskraft da ist. Mhm. Muss aber nicht so sein. Wir haben bewusst in unserem Forschungsprojekt Unternehmen ausgesucht, die schon in der 3. Generation mindestens sind und nach wie vor erfolgreich sind. Und dann versucht herauszufinden, was sind eigentlich die Muster dahinter? Wie schaffen es diese Unternehmen, dass sie trotzdem in der 3., 5. ein Unternehmen sogar in der 9. Generation sehr erfolgreich ist?
Dieses Projekt wurde in Kooperation mit dem Forschungsinstitut von der WU Wien durchgeführt. Wie ist diese Kooperation verlaufen?
Also diese Kooperation mit dem Forschungsinstitut für Familienunternehmen an der WU Wien ist sehr, sehr spannend verlaufen, weil beide Partner, sowohl die Universität, aber auch die Fachhochschule, ihre jeweiligen Kompetenzen bestmöglichst einbringen konnten. Das heißt natürlich, die Universität hat sehr stark ihre Methodenkenntnisse eingebracht. Wir haben sehr stark unsere Kontakte in die Wirtschaft eingebracht und auch dann dieses Erkennen von Zusammenhängen, dass man aus unserem Praxiswissen herauskommt. Und so ein weiterer spannender Effekt war auch dann diese Arbeit in einem professionellen Forscherteam. Das heißt, es waren 5 Kolleginnen und Kollegen von der Wirtschaftsuniversität und Kolleginnen und ich von der IMCFH Krems auch dabei vertreten und wirklich in einem Team von 7 Personen, wo man ein Thema von der ersten Idee weiterentwickelt bis auch dann hin zur Verwertung. Immerhin sind daraus weit mehr als 10 Publikationen bzw. Konferenzbeiträge entstanden. Also diese Entwicklung in einem Team mit sehr stark methodisch professionellen Partnern und auf der anderen Seite auch dann unsere sehr stark praxisorientierte Sicht war eine sehr, sehr spannende Form der Zusammenarbeit.
Und wie ist eigentlich diese Zusammenarbeit zustande gekommen? Wie wird man Kooperationspartner mit einer Universität?
Im Grunde genommen hat es den ersten Kontakt vor 30 Jahren während meines Studiums gegeben. Und vor 5 Jahren habe ich zufällig den Kollegen bei einer internationalen Konferenz getroffen. Mhm. In Irland. Und wir haben entdeckt, dass wir gemeinsame Forschungsinteressen haben. Und wichtig ist natürlich immer wieder auch, dass es auf der persönlichen Ebene sehr gut passt. Und das ist sicherlich einer der Erfolgsfaktoren. Das muss nicht von der Spitze ausgehen, sondern dass sich die Forscher verstehen, dass sie ein gemeinsames Forschungsinteresse haben, dass sie auch gemeinsam auch die Bereitschaft haben, auch dann viele Stunden in ein Thema zu investieren. Und ich denke, das sind auch diese Erfolgsfaktoren für die Zusammenarbeit.
Und wie ist dann die Aufgabenverteilung oder trifft man sich dann regelmäßig zu Meetings oder wie läuft das dann ab?
Genau, es waren regelmäßige Meetings, wie gesagt, von Beginn auch dann der Entwicklung der Forschungsfragen, der Auswahl der Unternehmen, aber auch dann bis hin dann zur Auswertung der Interviews und auch dann letztendlich, wo es darum gegangen ist, wie kann man dieses Thema dann auch in die wissenschaftliche Community bringen, aber auch natürlich in die Unternehmenspraxis. Das heißt, wir haben beide Zielgruppen gehabt und da haben wir uns sehr gut ergänzt, wie wir dieses Thema bei Konferenzen präsentiert haben, aber auch gegenüber Unternehmen auch dieses Thema vorgestellt haben.
Und die Vorteile von diesen Kooperationen sind jetzt, was genau? Also
der große Vorteil sicherlich, dass man einen Partner hat, der sehr, sehr hohe Methodenkompetenz mitbringt, auch wo es darum geht, Analysen zu machen. Das ist auch da, wo es darum geht, auch wissenschaftliche Publikationen zu verfassen. Und auf der anderen Seite auch dann von den Seiten der Fachhochschule, dass es hier auch entsprechend dieses Praxiswissen gibt. Ich war ja selbst 18 Jahre in Unternehmens tätig, bevor ich an die Hochschule gekommen bin. Und ich glaube, das wird zunehmend auch von den Universitäten geschätzt, dass sie mit Partnern zu tun haben, die Wirtschaft nicht nur als Forschungsobjekt kennen, sondern die Wirtschaft auch erlebt haben.
Sie haben nicht nur geforscht, sondern Sie haben auch einige Bücher schon geschrieben zum Thema Innovationsmanagement und CSA. Was genau kommt jetzt in den Büchern vor? Was sind da die ganzen Forschungsprojekte drinnen zusammengefasst oder findet man noch anderes in den Büchern?
Also die Bücher haben nicht nur das Ziel gehabt, die Forschungsprojekte auch zusammenzufassen, sondern es ist bei all diesen Büchern darum gegangen, letztendlich Innovation und CSA oder CSA und Familienunternehmen, die Themen zusammenzubringen und die Thematik von Seiten der Wissenschaft und der Unternehmenspraxis zu beleuchten. Das heißt, in jedem dieser Bücher sind Beiträge aus der Wissenschaft, aber auch sehr viele Fallstudien von verschiedensten Unternehmen, von mittelständischen Unternehmen, aber auch von Großkonzernen, wie die letztendlich an dieses Thema dann implementiert haben.
Wie lange dauert es eigentlich, bis man so ein Buch geschrieben hat?
Naja, von der Idee bis letztendlich das Buch vorliegt, vergehen schon oft einmal 2 bis 2,5 Jahre. Weil wenn manche Bände Herausgeberbände sind, viele Autoren natürlich ein unterschiedliches Tempo haben, wie sie schreiben. Dann auch natürlich die Korrekturphase, die es auch am Ende auch dann gibt. Abstimmung mit dem Verlag immer wieder. Also wie gesagt, 2 bis 2,5 Jahre für ein Buchprojekt kann man schon rechnen.
Und was sind da jetzt besonders die Herausforderungen, wenn man jetzt so ein Buch in Angriff nimmt und schreibt?
Ja, die erste Herausforderung ist, mal auf ein spannendes Thema draufzukommen. Und dann auch die richtigen Partner auch dann zu finden, die auch dann einen wertvollen Beitrag für diese Bücher liefern können.
Kommen wir jetzt nochmal kurz zu den Forschungsprojekten zurück. Wir haben schon jetzt einige besprochen, aber gibt es auch ein aktuelles Forschungsprojekt, was gerade läuft zum Thema Innovationsmanagement?
Ja, seit rund einem halben Jahr sind wir an einem Projekt dran, wo es darum geht, wie mittelständische Unternehmen mit jungen Unternehmen, mit Startups bei Innovationen kooperieren können. Herauszufinden auf der einen Seite, was gibt es schon für Formen der Zusammenarbeit, aber auf der anderen Seite, wo sehen beide Seiten auch dann Lücken derzeit, wo sie sagen, eigentlich das könnte besser gemacht werden, damit letztendlich auch die Unternehmen besser zusammenkommen. Und wir wollen in dem Projekt auch feststellen, was macht letztendlich auch mittelständische Unternehmen für Startups spannend, im Vergleich zu vielen Startups, die ja bei klassischen oder bei sehr großen innovativen Konzernen andocken oder den Börsengang anstreben, auch diese anderen Startups mal zu beforschen, die sagen, für uns sind mittelständische Unternehmen die spannenden und richtigen Kooperationspartner.
Und wie ist da jetzt der aktuelle Stand von diesem Forschungsprojekt?
Also aktuell sind wir in der Phase, auch dann Interviews mit beiden Seiten zu führen. Und so in den nächsten Schritt geht es darum, auch in Fokusgruppen letztendlich beide Gruppen zusammenzubringen, an ersten Lösungsansätzen zu arbeiten. Und in einem nächsten Schritt wollen wir 3 Kooperationen über circa ein Jahr begleiten und damit auch sehen, was passiert in dem Jahr. Was verändert sich hier? Gibt es hier vielleicht Konflikte? Gibt es auch dann neue Ziele, die entstehen während dieses Jahres? Gibt es neue Themen, die aufkommen? Also was verändert sich so in einem Jahr, wenn diese Kooperations-Startup und mittelständisches Unternehmen dann zusammenarbeiten?
Aber kann man jetzt schon irgendwie sehen, in welche Richtung sich das entwickelt oder ist es wirklich erst mit der nächsten Phase, dass man sagt, gut, da erkenne ich jetzt erst, wo es hingeht?
Also erste Aspekte sind, soweit wir es jetzt aus den Interviews erkennen können, dass beide Seiten relativ wenig voneinander wissen. Das heißt, viele mittelständische Unternehmen natürlich haben keine Innovationsabteilung, keine große, die sich jetzt mit Startups auseinandersetzt. Das heißt, sie wissen oft gar nicht, wo gibt es spannende junge Unternehmen. Und viele junge Unternehmen wissen auf der anderen Seite auch nicht, wie ist der Mittelstand strukturiert. Konzerne sind ja in der Tagespresse jeden Tag vorhanden. Sieht man sehr viel im Fernsehen, in Medienberichterstattung, auf Konferenzen. Aber viele mittelständische Unternehmen sind ja dort nicht so präsent. Hm. Und diese Möglichkeit auch des Zusammenfindens, das hoffen wir, einen Beitrag dazu leisten zu können.
Wenn man eigentlich mit so einem Forschungsprojekt beginnt, hat man dann schon irgendwie, oder weiß man dann schon, wie lange das ungefähr dauern wird oder soll, oder gibt sich das dann erst durch einen Forschungsprozess, dass man sieht, wie lange es eigentlich dauert, bis man die Ergebnisse hat?
Ja, die Länge ist ja meistens vorgegeben, dass man einen Antrag schreibt und dieser Antrag, wenn er angenommen wird, dann ein gewisses Geld zur Verfügung steht. Und das begrenzt natürlich auch schon die Dauer, ob das jetzt ein Projekt ist über 2 Jahre, über 3 Jahre, über 5 Jahre.
Wir sind schon fast am Ende vom Interview. Wir haben schon viel gehört, was es für Projekte gegeben hat und was aktuell ist. Gibt es irgendetwas, was Sie sagen, Sie würden das gerne in der Zukunft noch erforschen, oder haben Sie schon eine Idee, was als nächstes kommen sollte?
Ja, die sehr spannende Frage, wo ich derzeit auch in der Vorbereitung bin, ist die Innovation von Geschäftsmodellen. Das heißt, nicht nur Produkte und Prozesse, Prozessinnovationen näher zu betrachten, sondern letztendlich, wie verändern sich Geschäftsmodelle, insbesondere jetzt durch die riesigen Chancen, die sich durch Digitalisierung, durch künstliche Intelligenz ergeben. Also das ist sicher eine spannende Herausforderung, auch hier wieder eher für die mittelständischen Unternehmen.
Das heißt, würden Sie dann, also kann man Innovation und Digitalisierung in einem Projekt dann zusammenfassen vielleicht?
Ja, Innovation ist, oder der Innovationsprozess ist ja an für sich der Prozess, ja, wie schon der Name sagt. Und Digitalisierung ist natürlich auch dann, dass man die verschiedenen Facetten mal sich näher ansieht, wie beispielsweise künstliche Intelligenz. Wie können Formen der künstlichen Intelligenz letztendlich auch von mittelständischen Unternehmen genutzt werden? Oder auch dann viele Chancen, die sich durch die Sensortechnologien ergeben. Oder auch durch virtuelle Realität für mittelständische Unternehmen.
Also offensichtlich gibt es noch viel zum Herausfinden.
Es gibt unglaublich viele Themen und viele spannende Fragen, mehr als man Zeit hat auf die. Ja.
Dann auf jeden Fall vielen Dank für Ihre Zeit und die interessanten Ausführungen zu dem Themengebiet.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Vielen Dank.
IMC Science Dialog, der Podcast der IMC FH Krems.